Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was schrieb der einst mal ernst genommene Sänger Xavier Naidoo bei Telegram Anfang der Woche für alle Teilnehmer der Corona-Demo am Wochenende? Bitte wickelt 100 Kilometer vor Berlin das Handy in Alufolie ein. Ausschalten reicht nicht. Dieser Tipp ist jetzt gegenstandslos, wenn ein Gericht nicht nach Anis entscheidet. Die Demo ist nämlich heute verboten worden. Fragen wir die Schriftstellerin Nora Bosson, die schon die Gelbwesten-Proteste in Frankreich beobachtet hat und sich immer wieder zur Corona-Situation in Essays äußert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
War es richtig, die Demo abzusagen, sie zu verbieten?
Ich denke, so wie es jetzt passiert ist, war es richtig oder ich halte es für richtig. Man muss, glaube ich, ganz klar unterscheiden zwischen der Frage, hat man sie abgesagt, weil zu erwarten ist, dass bestimmte Regeln nicht eingehalten werden. Bei der letzten Großdemonstration zu diesem Zweck in Berlin ist das passiert. Da wurden Abstands- und Mund-Nasen-Bedeckungsregeln nicht eingehalten. Und das wurde bewusst, willentlich und absichtsvoll gemacht. Das heißt, aus diesem Grund finde ich es legitim, dass man zum Schutz der öffentlichen Sicherheit das absagt. Ganz sicher geht es nicht, so etwas abzusagen, weil einem die Meinung nicht passt. Also man muss, wenn irgendjemand meint, dass die Erde eine Scheibe ist, dann kann mir das missfallen und ich kann es auch wissenschaftlich falsch finden. Aber ihm deswegen ein Demonstrationsrecht abzusprechen, das wäre ein falsches Signal und das wäre auch rechtlich wie demokratietheoretisch fatal.
Was die Hygienevorschriften angeht, genau damit haben es ja auch die Berliner Behörden begründet, das Verbot dieser Demonstration, dass eben davon auszugehen sei, dass die nicht eingehalten werden nach der Erfahrung Anfang August. Sollte man da nicht als Behörde vielleicht einfach abwarten, als Polizei abwarten und dann entscheiden vor Ort und eben sofort auflösen?
Ja, das mag sich theoretisch wahrscheinlich ganz hübsch anhören. Ich weiß noch nicht so genau, wie das dann ist, wenn 20.000 Menschen da sind und ob das sozusagen noch verhältnismäßig ist und ob es überhaupt noch handelbar ist von der Polizei. Deshalb glaube ich, dass man wirklich vor allem darauf Acht geben muss, dass es nicht darum geht, dass hier den Menschen das Demonstrationsrecht genommen wurde, sondern dass es darum geht, dass wir alle ein Demonstrationsrecht haben in diesem Land und dass auch Rechtswege beschritten werden können. Und das wird ja auch gemacht von den Veranstaltern zum Teil, um das nochmal zu prüfen. Und das kann dann auch ein Gericht prüfen. Aber dass es nicht geht, dass man ein Demonstrationsrecht missbraucht und dass, wenn es bestimmte Regeln und Auflagen für eine Großdemonstration in dieser derzeitigen problematischen und komplizierten Situation gibt, wenn man die vorsätzlich missachtet, dann verwirkt man sein Recht und das bedeutet nicht, dass man es nicht per se hat.
Die Veranstalter haben ja schon angekündigt, dennoch Wege zu finden, um zu demonstrieren. Dann erleben wir ja auch eine Radikalisierung in den Netzwerken, die heute schon zu beobachten war im Laufe des Tages nach diesem Verbot. Es, wie gesagt, gibt Aufrufe, dennoch zu demonstrieren. Von Gewalt ist sogar die Rede, von Waffen. Ist da nicht die Gefahr, durch dieses Verbot ja, Menschen zu radikalisieren?
Ich glaube, die Menschen radikalisieren sich ohnehin derzeit, aber das sind ja auch nicht alle. Und ich glaube, es hilft viel mehr zu schauen, welche besonderen und klugen Stimmen gibt es aus der Gruppe derer, die die Maßnahmen für nicht mehr verhältnismäßig halten. Ich glaube, eine Pluralität in unserer Debatte und in unserer Diskussion wäre sehr viel sinnvoller, als jetzt eine solche Großdemonstration durch Berlin ziehen zu lassen. Und diese Pluralität, die ist wichtig, die vermisse ich vielleicht auch ein bisschen, auch wenn ich durchaus kein Problem habe mit irgendwelchen Mund-Nasen-Schutzvorrichtungen in Supermärkten. Aber ich glaube, dass man durchaus die Verhältnismäßigkeit und auch die juristische Verankerung dieser Maßnahmen hinterfragen kann und hinterfragen sollte. Und dass es zivilgesellschaftlich absolut wichtig ist und dass auch kleine Demonstrationen, die sich an so etwas halten, absolut zulässig sind und sinnvoll sind, auch wenn ich vielleicht nicht deren Meinung teile. Aber da würde ich auf jeden Fall immer für eintreten. Nur, wie gesagt, es ist wirklich die Frage, ob man in dieser Situation eine Riesendemo oder mehrere Großdemonstrationen zulassen muss, bei denen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bereits deutlich von den Auflagen distanziert haben.
Weil Sie von Pluralität gesprochen haben, das gibt ja auch eine große, ich sag mal, Binnenpluralität bei den Corona-Gegnern. Das ist eine sehr bunte Mischung, die wir da auch Anfang August erlebt haben, ne? Bei der ersten Demonstration mit Zehntausenden Teilnehmern. Ich sag mal, Friedensaktivisten, Impfgegner, Alt-Hippies, Prepper, 5G-Verweigerer, was haben wir noch? Reichsbürger sind dabei, Rechte, Rechtsextreme, Cannabisraucher. Also das ist ja eine sehr bunte Mischung von Menschen. Besteht die Gefahr, dass man die alle in eine rechtsextreme Ecke drängt?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, da muss man die einzelnen Beteiligten auseinanderhalten. Ich finde es, das hat mich aber letztes Jahr schon bei den Gelbwesten irritiert. Ich finde es komisch, weshalb Leute, die keine rechtsextremen Ansichten haben, bei einer Demonstration mitgehen, wo deutlich rechtsextreme Tendenzen zu sehen sind und zu spüren sind. Das würde ich persönlich nicht machen und ich würde auch jedem davon abraten. Aber trotzdem sind natürlich nicht alle, die da mitlaufen, rechtsextrem. Ich glaube, dass es bestimmte ansatzweise völkische Tendenzen auch bei einigen von diesen Esoterikern gibt. Also ich würde jetzt auch nicht alle, die sich nicht eindeutig dem rechtsextremen Lager zuordnen lassen, sofort weder würde ich sie in Generalverdacht noch in Generalschutz stellen. Ich glaube, da gibt es auch einige, wo das Völkische ein bisschen versteckter auftritt. Trotzdem, aber da muss man eigentlich viel mehr an die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen appellieren. Distanziert euch doch bitte von jenen, die eure Hinterfragung von dem, was gerade passiert, benutzen, um tatsächlich verfassungsfeindlich zu agieren. Und distanziert euch von denen, macht eure eigene Demonstration und sucht euch vielleicht doch genauer aus, mit wem ihr auf die Straße geht.
Wie konnte es denn überhaupt passieren? Man hatte ja schon gehört, dass jetzt an dem Wochenende für die geplante Demonstration sich auch viele sehr weit rechts stehende, auch Rechtsextreme angekündigt haben, sogar noch mehr zum Teil als bei der ersten Demo Anfang August. Wie konnte es eigentlich passieren, dass der Ruf nach Freiheit, sage ich jetzt mal im allgemeinen Sinne, auch die Kritik an den Corona-Maßnahmen von rechts außen gekapert wurde?
Ich glaube, dass Rechtsaußen oder die neuen Rechten darauf gewartet haben. Also wenn man sich zum Beispiel jemanden wie Thor von Waldstein, einen neurechten Denker, ansieht und sich anschaut, was er schreibt, der will einen Umsturz und er schreibt in seinem Buch Metapolitik, dass er eigentlich nur auf einen Moment der Krise zu warten ist und der sei dann zu nutzen. Das heißt, dass genau diese Leute diese Gelegenheit einer instabilen gesellschaftlichen Situation ausnutzen, das finde ich überhaupt nicht überraschend. Die Frage nach Freiheit muss man, glaube ich, zweifach beantworten. Es gibt eine liberale Idee von Freiheit und da endet die Freiheit jedes Einzelnen in dem Moment, in dem die Freiheit eines anderen gefährdet wird. Und es gibt eine Vorstellung von souveräner Freiheit. Das ist etwas, was mit nationalsozialistischer oder faschistischer Freiheit, in Anführungszeichen, besser einhergeht. Das heißt, die Souveränität, dass sich niemand meine Angelegenheiten einmischen darf. Also so etwas, was damals gegen den Versailler Vertrag aufgebracht wurde. Das ist aber auch etwas, wo dann tatsächlich jemand wie ein, der vielleicht wirklich harmlose Impfgegner-Ideen hat, zusammenpasst mit Rechtsextremen. Und das ist eine ganz andere Vorstellung von Freiheit, die nämlich meine eigene Freiheit über die Freiheit der anderen stellt. Und das halte ich für hochgradig problematisch. Und dazwischen gibt es aber ganz sicherlich auch wirklich Leute, die sich fragen, wie die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen aussieht und wo das eigentlich hinführt. Und solche Fragen zu stellen, finde ich absolut legitim. Nur würde ich diesen Menschen raten, sich von den anderen Gruppen doch zu distanzieren und lieber in einen klugen Diskurs einzusteigen.
Kommen die kritischen, ernstzunehmenden Corona-Stimmen genug zu Wort?
Es kommt ein bisschen darauf an, wo man sich umschaut. Also ich erinnere mich, dass Christoph Möllers mal ein Interview dazu gegeben hat, den ich für erstens sehr klug halte und zweitens, der auch bereits im März oder Anfang April Fragen gestellt hat, klug juristisch formulierte Fragen. Das kann er natürlich besser als Jurist als ich in dem Bereich. Und solche Stimmen würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, vor allem in dieser Ausgewogenheit. Also nicht jemand, der ganz radikal sagt, nein, das geht alles gar nicht oder das muss alles noch viel strenger sein, sondern wirklich aus seinem Fachbereich heraus
Also fundierter und
genau schaut,
reflektierter,
liest.
ja.
Genau, genau schaut. Und das muss natürlich im besten Fall müssen das mehrere Stimmen sein. Im besten Fall müssen es auch Stimmen sein, die sowohl fachliche Kompetenz im hohen Maße haben, wie auch Kommunikationskompetenz. Also, dass es nicht ein reiner Fachdiskurs bleibt, sondern dass es tatsächlich auch vermittelbar ist.
Das sind dann die rationalen, analytischen, intellektuellen Stimmen. Aber was mit den vielen Menschen, sag mal Zehntausende, Hunderttausende vermutlich auch, die an die Grenzen ihrer sozialen und psychischen Belastbarkeit kommen in dieser Corona-Krise? Alleinerziehende Eltern, Gastronomen, selbstständige Künstler. Ich sag mal so, muss man da die Pfeile des wütenden Geschicks erdulden mit offenem Ausgang oder wohin mit dem Frust?
Nein, das glaube ich nicht. Also man muss nichts erdulden, sondern man muss sich selbst versuchen, in dieser Situation zurechtzufinden. Und ich glaube, da ist sehr wichtig, und das ist etwas, was von Anfang an, glaube ich, zu einer großen Verunsicherung geführt hat, dass man keine Perspektive so richtig bekommen hat. Und dass es da auch eine gewisse Organisationsschwäche gab, wenn man sich zum Beispiel jetzt die Schulöffnung anschaut. Dass die Schulen nach den Sommerferien wieder öffnen, ist jetzt ja nicht so wahnsinnig überraschend. Das weiß man, wann das ist. Und dass jetzt doch alle ein bisschen überfordert sind, wie das abläuft, hätte man vielleicht besser planen können. Es würde sehr vielen Leuten eine sehr große Entlastung bereiten, wenn klar wäre, wann passiert was, wann gibt es welche Lockerungen, wann ist was und was wieder möglich und nicht so ein Abwarten und eine diffuse Zukunft hinaustreiben. Aber ich glaube, dass all jene oder ein Gros der Leute, die mit einer wirklich radikalisierten Wut jetzt reagieren, das sind nicht einfach die überforderten Alleinerziehenden oder die Restaurantbetreiber, die einfach starke Umsatzeinbußen haben. Diese Sorgen nehme ich absolut ernst und die müssen auch gesellschaftlich ernst genommen werden. Aber das führt nicht zu einer radikalisierten Wut. Das ist, glaube ich, etwas, was sich eher an eine destabile Situation ansetzt und dadurch einen bestimmten Katalysator erhält und diese Radikalisierung vorantreibt.
Inspiriert Sie diese Debatte eigentlich als Schriftstellerin zu Texten?
Wenn dann zu journalistischen Texten, ich glaube, den großen Corona-Roman möchte ich nicht schreiben.
Warum nicht?
Ich glaube, da wird es in 2 bis 3 Jahren genug geben. Und es gibt andere Themen, die mich sehr interessieren. Ich glaube aber, dass wir sehr viel über den Zusammenhalt von Gesellschaft lernen. Und das muss man gar nicht eins zu eins in einen Corona-Roman ausformulieren, sondern die Frage danach, was ist Solidarität? Die Frage danach ist, wer hält eigentlich zusammen, wenn es hart auf hart kommt? Dieses, was wir im April erlebt haben, dieser Rückzug in gesellschaftliche Kleinstgruppen wie die sogenannte Kernfamilie, was ein relativ konservativ reaktionärer Begriff ist und andere Formen plötzlich hinten überfielen. Das erzählt uns viel darüber, wo unsere Gesellschaft gerade steht und auch beispielsweise die häufig genannte Überlastung von Müttern, von berufstätigen Frauen, die auch Kinder haben, zeigt, dass wir mit der Emanzipation noch überhaupt nicht so weit sind, wie wir uns gerne manchmal einreden wollen. Denn sonst hätten wir genauso viele Geschichten über berufstätige und überlastete Väter gehört. Und das war dann doch nicht der Fall. Also ich glaube, als Beobachtung, das klingt jetzt ein bisschen zu distanziert, als wirklich, sagen wir mal, schriftstellerisch Beobachtungssituation ist das natürlich ja, sehr lehrreich.
Die Schriftstellerin Nora Bosson nach dem Verbot der Corona-Großdemonstration am Wochenende in Berlin. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gern.